Okay, super. Dann würde ich jetzt loslegen. Herzlich willkommen zur ersten Klasse vom EC 101. Es gibt insgesamt 18 Kurse, die sowas Ähnliches wie ein, wenn man die alle abgeschlossen hat, ein Baby-Geshe sind. Geshe ist die Bezeichnung für einen Doktor der buddhistischen Philosophie und der dauert, wenn man den im Kloster macht, 25 Jahre. Dort werden die fünf großen Bücher vom Buddhismus studiert. Und die ACI-Kurse decken im Endeffekt das komplette Curriculum dieser 25 Jahre ab, da wir es nebenbei in vielleicht 5 Jahren schaffen, 18 Kurse oder 6 oder 7 zu machen, sagen wir dann auch Baby-Geshe dazu. Es ist für westliche Verhältnisse ein relativ tiefer Kurs, der sehr tief in die buddhistische Philosophie einsteigt. Jetzt im Einser-Kurs gibt es einen Überblick über alle Themen, die in den weiteren Kursen behandelt werden. Das ist einfach mal so einmal das Review über alle Themen, die dann in den späteren Kursen kommen. Die Unterlagen habe ich euch gestern den Link via E-Mail geschickt. Es sind jetzt die Unterlagen für die erste Klasse. Die weiteren kommen so nach und nach, werden die dann online gestellt. Das sind wir nämlich noch gerade in der Endfassung erarbeiten. Ihr könnt aber auch das englische Original auf der Knowledge Base runterladen, falls euch das englische Original interessiert. Die deutschen auf der Stiftseite. Viele von euch sind auch das erste Mal dabei, deswegen würde ich gerne ein paar Sachen zum Kursablauf im Allgemeinen sagen. Normalerweise besteht ein Kurs aus 10 Klassen plus noch einer Extraklasse, wo man noch einmal alle Themen, die dann im Abschlusstest drankommen, wiederholt. Der grundsätzliche Ablauf, wie man studieren sollte, ist der folgende. Also als erstes hört man die Klasse, das, was wir heute machen. Als zweites sollte man versuchen, seine eigenen Notizen in den nächsten 24 Stunden dreimal zu wiederholen, weil dann vertieft sich einfach das Wissen. Danach sollte man dann die Lektüre lesen. Das ist jetzt für diesen Kurs relativ viel, ich glaube fast 40 Seiten, aber es liest sich eigentlich sehr schön. Es ist eher eine Geschichte, es ist so viel zum Lebenslauf von einigen von den Lehrern, die die Bücher geschrieben haben, um die es in diesem Kurs geht, und es liest sich eigentlich ganz nett. Danach sollte man dann die Hausaufgaben machen. Zu den Hausaufgaben darf man alle Hilfsmittel verwenden, sprich seine eigenen Notizen, die Lektüre, die Notizen, die in den Unterlagen dabei sind, die irgendein ganz braver Schüler gemacht hat, als er bei Geschela die Kurse genommen hat. Und damit kann man dann die Hausaufgaben ausfüllen. Danach sollte man mit Hilfe des Antwortschlüssels einfach seine eigenen Hausaufgaben überprüfen oder die Antworten der Fragen auswendig lernen oder lernen. Weil es gibt nämlich dann auch zu jeder Klasse ein Quiz und das Quiz sollte man ohne jegliches Hilfsmittel, sprich das einzige Hilfsmittel ist euer Gehirn machen. Also da geht es wirklich darum, einfach den Stoff wiederholt gelernt zu haben und zu überprüfen, ist das, was gefragt wird, kann ich das. Genauso wie dann auch am Ende gibt es eine Abschlussprüfung, auch die sollte man nur mit Hilfe seines eigenen Gehirns machen, ohne Hilfsmittel. Zu den Hausaufgaben würde ich gerne noch was dazu sagen. Also ich habe gute Erfahrungen gemacht, wenn man sich einen Hausaufgabenpartner sucht, mit dem man sich vielleicht einmal die Woche oder alle 2 Wochen mal kurz zusammen telefoniert und einfach die Hausaufgaben bespricht. Die Hausaufgaben jetzt für die erste Klasse sind noch relativ einfach, aber später gibt es dann einfach Fragen, die kann man nicht so ad hoc beantworten, wo man einfach vielleicht Fragen hat und die dann mit dem Hausaufgabenpartner einfach durchspricht. Und aus meiner Erfahrung lernt man da oft und sehr viel dabei, wenn man es einfach mit jemandem durchspricht. Wenn ihr ein Zertifikat haben wollt am Ende des Kurses, müsst ihr also alle Hausaufgaben, alle Quizzes und das Abschlussexamen ausgefüllt haben und dann an mich schicken. Eine kleine Ergänzung noch. Es gibt bei den Hausaufgaben, wenn ihr da mal kurz reinschaut, gibt es bei den Fragen immer so einen kleinen Zusatz in Tibetisch für das tibetische Zertifikat. Man kann im Endeffekt 2 unterschiedliche Zertifikate erwerben. Einmal das normale Zertifikat und einmal ein Zertifikat im tibetischen Sprachtrack. Das heißt aber, wenn ihr das tun wollt, müsst ihr wirklich alle Dinge, die in Tibetisch abgefragt werden, auch in tibetischer Schrift hinschreiben. Hin und wieder werden tibetische Ausdrücke abgefragt. Die könnt ihr dann ganz normal in englischen deutschen Buchstaben hinschreiben. Das zählt aber nicht als tibetischer Sprachtrack, sondern wenn ihr wirklich den tibetischen Sprachtrack machen will, müsst ihr wirklich alles mit den tibetischen Symbolen hinschreiben, dass ihr dadurch nicht verwirrt seid. Dann möchte ich noch kurz erklären, wie die Unterlagen aufgebaut sind. Als erstes möchte ich euch natürlich bitten, die Unterlagen pfleglich zu behandeln, heiliges Dharma. Als erstes kommt nochmal kurz auf der ersten, also auf der Seite 2 ist nochmal kurz zusammengefasst, eben wie man die Hausaufgaben ausfüllt, wann man Hilfsmittel hernehmen darf und wann nicht. Als nächstes auf den Seiten 3, 4 und 5 werden die großen 5 Bücher gelistet, die Grundlage für alle ACI-Kurse sind und für den Geshe-Titel, wie die Mönche im Kloster studieren, wenn sie ihren Geshe machen. Als nächstes kommen einige Gebete, auf die gehe ich dann später nochmal ein. Auf der Seite 11 gibt es eine Kursübersicht für diesen Kurs, welche Themen werden in welcher Klasse behandelt. Dann gibt es als nächstes Notizen. Dort findet ihr eben auch in deutschen Buchstaben viele von den tibetischen Ausdrücken, die wir heute dann im Laufe der Klasse machen. Und dann ab der Seite 15 kommt die Lektüre. Das ist das, was ich euch bitten würde, nach der Klasse zu lesen. Und man sollte sie auch lesen, weil ein oder zwei Hausaufgabenantworten nur beantwortet werden können, wenn man die Lektüre liest.
Das ist klassische Reading.
Ja. Danach kommen die Hausaufgaben. Auf der Seite 42, ihr könnt dann direkt hier in die Hausaufgaben reinschreiben, da ist eigentlich genug Platz. Und auf der Seite 44 kommt dann der Antwortschlüssel, den würde ich euch wirklich erst bitten anzugucken, wenn ihr die Hausaufgaben selber ausgefüllt habt. Um dann eben fürs Quiz zu lernen und für das Abschlussexamen. Im Quiz kommen nur Fragen dran, die auch in den Hausaufgaben enthalten sind. Also es gibt da keine bösen Überraschungen. Okay, das war's mit der Einleitung.
Brigitte, kann ich eine Frage stellen?
Ja.
Einmal die Quizzes, sollte man die gleich machen nach den Hausaufgaben oder erst, wenn alle vorbei sind und dann alle Quizzes? Das war eine Frage.
Also, klassischerweise war es bei Geshe Laso, dass man das Quiz praktisch machen musste, um in die nächste Klasse praktisch gehen zu dürfen. Da war das noch ziemlich hart. Ich persönlich mache die Quizzes immer als Vorbereitung für die Abschlussprüfung. Macht, wie ihr euch wohlfühlt.
Okay, und dann die andere Frage ist, gibt ja bei den Hausaufgaben auch Meditationshausaufgaben. Wie ist das jetzt bei einem Kurs, der alle 2 Wochen läuft? Ist das dann auch sozusagen ein tägliches Muss? Oder da steht ja schon Daily, ne?
Ja, sage ich aber dann später noch was dazu. Ich würde gerne am Ende von der Klasse die Auswendiglernen- und Meditationshausaufgabe besprechen. Dann sage ich da auch dazu, wie oft man es machen soll.
Okay, Doc, danke schön.
Gerne. Okay, der Kurs heißt Die grundlegenden Lehren des Buddhismus und so heißt auch das Buch, was die Grundlage für diesen Kurs ist. Geschrieben wird es von Che Tsongkhapa, der 1357 bis 1419 gelebt hat. Che Tsongkhapa ist mit einer der berühmtesten Kommentatoren der buddhistischen Philosophie und sein Name bedeutet, dass er aus Tsongkha kommt. Das Paar am Ende heißt einfach, so wie bei uns Berliner, das ER am Ende ist eigentlich das Paar, dann eben, dass er jemand ist, der aus der Region Tsongkhapa kommt. Und das Che am Anfang heißt Lord oder Herr. Es ist eigentlich die ehrenwerte Anrede. Ein Lehrer darf nie nur mit seinem Namen angeredet werden, sondern um den Respekt zu erbringen, wird einfach dieser Honorificus am Anfang dazu gesetzt. Und das ist das Che. Sein Mönchsname war Lobsang Drakpa und Lobsang steht für reiner Geist und Drakpa für berühmt. Che Tsongkhapa war eigentlich ein relativ bekannter Lehrer. Er hat in Osttibet studiert und ist dann als Lehrer durchs ganze Land gereist. Und im Buddhismus ist es eigentlich sehr üblich, dass alle Themen diskutiert werden. So wird versucht, die Lehre rein und frei von Fehler zu halten. Wenn er dann Vorträge gibt und danach über die Inhalte debattiert wird, war er eigentlich ein Meister der Debatte. Es gab niemand, der im Endeffekt seinem klaren Geist und seiner reinen Logik standhalten konnte. Er konnte praktisch die Lehre dadurch reinhalten, dass er alle, die anderer Meinung waren oder falscher Meinung oder die Lehren falsch aufgefasst haben, aufgrund von Logik überzeugt hat, was die richtigen Aussagen und die richtigen Interpretationen sind. Am Ende von dieser langen Reise kam er nach Lhasa, der Hauptstadt Tibets, und hat sich dann dort als in einem Kloster etabliert und die Lehren weitergegeben. Mit seinen berühmtesten Schülern waren der erste Dalai Lama, Kendrupche und Gyaltsabche. Auch die Namen werden wir im Laufe der ECI-Kurse noch relativ häufig hören. Tsongkhapa war nicht nur ein großartiger Debattierer, er hat auch über 10.000 Seiten an buddhistischer Philosophie geschrieben, respektive Kommentare zu bereits bestehenden Büchern. Das muss man sich mal vorstellen, 10.000 Seiten ist relativ viel. Und vor allem ist sind nicht Seiten mit dahingeschriebener Prosa, sondern es sind wirklich so tief philosophische Werke, die er geschrieben hat, dass eigentlich zum Teil, es gibt eigentlich niemanden, der alles gelesen hat und versteht heutzutage, weil alles, was er geschrieben hat, so tief ist, dass man eigentlich über jede vier Zeilen tagelang meditieren könnte, weil die Bedeutung so tief ist. So ist es auch im kompletten Studium der Philosophie des Buddhismus, dass man eigentlich das, was man liest, das liest man nicht, wie man einen Roman liest, einmal durch und dann hat man verstanden, um was es geht, sondern man dreht immer wieder Runden. Man liest es einmal, versteht vielleicht Dinge an der Oberfläche, studiert weiter, liest noch ein zweites Mal, versteht dann mehr. Und so geht es über Jahre und Jahrzehnte, dass man eigentlich zum Teil immer wieder die gleichen Texte studiert und versucht, immer tiefer in die Aussagen einzudringen. Seine bekanntesten Werke sind eigentlich seine Lam-Rim-Werke. Lam-Rim ist auch tibetisch und heißt Weg und Schritt. Lam ist der Weg und Rim ist der Schritt. Das bekannteste ist das Lam Rim Chenmo. Das ist das große Werk über die Schritte auf dem Pfad. Das ist 1000 Seiten lang, enthält eine Zusammenfassung aller buddhistischen Philosophien aus allen Schulen, also den vier großen Schulen des Buddhismus. Und er hat das alles zusammengefasst und hat es in Schritte geordnet. Wenn man diesen Schritten folgt, einen nach dem anderen, es studiert im Sinne von intellektuell erfasst, darüber kontempliert und es auch praktiziert, soll am Ende der Schritte, wird man die Buddhaschaft erreichen. Deswegen ist auch das Lam Rim Chenmo eines der größten Werke, die es eigentlich gibt im Buddhismus. Nachdem die 1000 Seiten keiner von uns lesen wird, nehme ich an, und Che Tsongkhapa auch zu seiner Zeit schon wusste, dass es nicht jeder lesen wird, hat er noch eine kürzere Fassung geschrieben, die 200 Seiten umfasst, das Lam Rim Ding. Aber auch da wird es dann schon eng mit den 200 Seiten. Dann hat er noch eine kürzere Fassung geschrieben, die hat 10 Seiten, das Lamrim Dündün. Die 10 Seiten werden noch die meisten lesen, aber dann hat er es geschafft, dieses Ganzen, die Schritte zur Erleuchtung in ein Gedicht zu gießen, das aus 14 Versen besteht. Und das ist das Lam Tsu Nam Sum. Und das ist auch die Grundlage für den Kurs, nicht nur für diesen, sondern für alle 18 Kurse. Da kann man wieder sehen, wie tief die Aussagen sind, weil wir wahrscheinlich 18 Kurse, sprich 6, 7, 8 Jahre brauchen, um wirklich zu verstehen, was dahinter steht. Lam Tsu Nam Sum heißt übersetzt die drei Hauptpfade. Wir müssen sie immer wieder und wieder studieren, das habe ich vorher schon gesagt. Wir müssen sie verstehen, wir müssen praktizieren und sie kontemplieren. Und am Ende, wenn man wirklich all diesen 14 Schritten folgt, werden wir dann ein Buddha. Und das ist ja das Ziel. Darum sind wir doch hoffentlich alle hier im Kurs, weil wir ein Buddha werden wollen. Ich hoffe, ihr nickt jetzt ganz fleißig. Hier in München nicken alle. Ja. Jetzt muss ich noch einen kleinen Ausflug in die Logik machen. Ein paar von euch haben ja auch schon einen Viererkurs gemacht. Und zwar ist es einfach wichtig, für die weitere Erklärung der einzelnen Schritte. Im Buddhismus, werden alle existierenden Dinge eingeteilt in unveränderliche Dinge und veränderliche Dinge. Bei den veränderlichen Dingen gibt es dann eine Unterteilung in physische Dinge, also wirklich physikalische Dinge wie ein Tisch aus Holz oder unser Körper aus Blut und Fleisch oder die Wand aus Beton oder Ziegel. Holger guckt, mal gucken. Und dann gibt es noch als dritte Unterteilung Dinge, die weder physisch noch geistig sind. Dazu gehören Konzepte. Zum Beispiel, ich habe ein Konzept von Brigitte, das nicht meinen Körper und nicht meinen Geist beinhaltet, sondern die Brigitte, die jetzt im Moment hier sitzt und einen Vortrag gibt, oder die Brigitte als Katzenbesitzerin oder die Brigitte als Motorradfahrerin, nicht mehr. Ah, dieses Konzept von Brigitte, das ich von mir habe, und ihr habt wahrscheinlich ein anderes Konzept von mir, das nicht mit meinem übereinstimmt, das wäre eine Sache, die weder physisch noch geistig ist. Zu diesen weder physisch noch geistigen Dingen gehören zum Beispiel auch Gesetze der Physik, das wäre auch ein Konzept. Bei den unveränderlichen Dingen gibt es eigentlich nur zwei große Beispiele. Das erste ist der leere Raum und das zweite ist die Leerheit. Was leerer Raum und Leerheit genau sind, gibt es auch später in späteren ACI-Kursen. Warum dieser Ausflug? Lam Rim, die Stufen auf dem Weg. Was sind eigentlich diese Stufen? Ist es was Intellektuelles? Ist es ein Konzept, dem ich folge und ich dann die Buddhaschaft erreiche? Nein, das ist es nicht. Diese Stufen bezieht sich definitiv auf spirituelle Erkenntnisse. Es reicht eben nicht, wie ich vorher gesagt habe, die Stufen intellektuell zu verstehen. Man muss sie wirklich kontemplieren und praktizieren und dann die Erkenntnis oder dieses Konzept als Verhalten anzunehmen. Erst dann bewege ich mich auf dem Pfad, wenn ich die einzelnen Erkenntnisse eine nach der anderen erreiche. So kommen wir jetzt nämlich zurück zum Lamrim, zu den drei Hauptpfaden. Was sind eigentlich diese drei Hauptpfade oder diese drei Grundideen, Grunderkenntnisse des Buddhismus? Ich würde jetzt gern ein tibetisches Wort sagen, was die erste Grundidee ist, und euch bitten, es zu wiederholen. Die Idee dahinter ist, es gibt eben viele Grundideen, die ein tibetisches Wort ausdrückt, wofür wir im Deutschen 5 Sätze brauchen, um sie zu erklären, was sie eigentlich bedeuten. Und es gibt ein paar tibetische Wörter, die man einfach lernen sollte, müsste, weil dann kann man sich nämlich in einer Unterhaltung viel leichter auf dieses tibetische Wort beziehen oder das verwenden, anstatt 5 Sätze zu sagen, die eben diese Idee erklären würde. Das erste davon ist Nyeng Chung.
Nyeng
Chung.
Nyeng Chung.
Nyeng Chung.
Nyeng Chung.
Und das bedeutet Entsagung. Das ist der erste Hauptpfad oder die erste Erkenntnis, die man auf dem Weg zur Buddhaschaft erlangen sollte. Wenn wir jetzt Entsagung eben im Deutschen assoziieren würde, es ist einfach die am besten mögliche Übersetzung. Unter Entsagung stellen wir uns einen Mönch vor, der in der Zelle hockt und außer einem Glas Wasser und einer zweiten Robe nicht viel besitzt, der nicht ins Kino geht, der kein Tiramisu isst und kein Fernsehen guckt. Das ist, glaube ich, das, was jeder von uns unter Entsagung im Kopf hat. Unter Entsagung im Buddhismus wird aber was anderes verstanden. Unter Entsagung im Buddhismus versteht man, ich habe dieses Leben satt. Ich habe das Leiden dieses Lebens satt und ich will es hinter mir lassen. Das ist der Grundgedanke von Entsagung. Das heißt nicht, ich darf keine schönen Dinge tun oder erleben oder mich dran erfreuen, sondern es heißt prinzipiell, ich habe so viel Leiden in meinem Leben, ich will raus hier. Ich will das hinter mir lassen. Ich will das Leiden hinter mir lassen. Jetzt fragt ihr euch bestimmt selber, ist alles in meinem Leben Leiden? Und dann sagt er wahrscheinlich nein, weil wir erleben ja einfach auch schöne Dinge. Je nachdem, manchmal mehr, manchmal weniger. Die Waage geht mal rauf, mal runter. Mal ist das Leiden mehr, mal ist das weltliche Glück, sage ich jetzt mal mehr. Aber wenn man genauer darüber nachdenkt, wird selbst alles, was Glück hat, kippt irgendwann in Leiden um. In dem Moment, wo es aufhört, das Schöne, leiden wir. Oder ihr sitzt daheim auf eurem Kissen, meditiert über Entsagung, was dann nämlich die Hausaufgabe ist, die Meditationshausaufgabe, und denkt euch, ja, ich habe dieses Leben satt, ich will raus hier. Ich will das ewige Glück, die ewige Wonne. Und am nächsten Tag steht er auf der Arbeit und giert nach einer Beförderung oder nach dem neuesten iPhone. Also das ist auch der Unterschied zwischen diesem es wirklich aus dem innersten Wesen wollen. Da ist schon ein Weg hin. Prinzipiell ist es aber nicht so, wie das habe ich am Anfang schon versucht zu sagen, dass die Entsagung nicht bedeutet, dass man die schönen Dinge des Lebens nicht genießen kann. Also auch Entsagung wird in späteren Kursen nochmal aufgenommen. Es heißt einfach, denkt drüber nach, was ist das Leiden in eurem Leben? Und es heißt auch immer, man braucht sein eigenes persönliches Drama, um sich dieser Tatsache bewusst zu werden und wirklich den Pfad zu beschreiten. Ich weiß es nicht, wie es euch geht, aber ob ihr auch dieses persönliche Drama hattet, warum ihr jetzt heute hier sitzt und lernen wollt, wie man das Leiden hinter sich lassen kann. Okay, die zweite Erkenntnis ist Chang Sem, wenn das wiederholt.
Chang Sem.
Chang Sem. Changsem ist das tibetische Wort, das Sanskritwort dafür wäre Bodhicitta. Bodhicitta setzt sich aus zwei Wörtern zusammen, zu einem Bodhi, das heißt Buddhahood, und Chitta, der Geist. Es ist aber nicht der Geist eines Buddhas, sondern es ist der Wunsch nach Buddhaschaft. Es ist, wenn man den Wunsch entwickelt, ein Buddha werden zu wollen. Wenn man Bodhicitta heißt, wird man als Bodhisattva bezeichnet. Ich bin auf dem Weg zur Buddhaschaft. Und auch ein Buddha ist ein Bodhisattva, weil er nämlich diesen Gedanken vollendet hat. Solange wir auf dem Weg zum Buddha sind, arbeiten wir dran, diesen Gedanken, den Wunsch nach Buddhaschaft und Buddha zu erreichen. Und wenn wir ihn vollendet haben, beziehungsweise ein Buddha hat ihn vollendet. Und auch das ist wieder kein intellektuelles Wissen, ein Entschluss hier am Kaffeetisch, ich will ein Buddha werden, sondern es ist genauso, wie wir es vorher gehabt haben, mit der Entsagung, es ist was, was mein Denken, meinen Zustand, mein Bewusstsein durchdringt, zu jeder Sekunde. Erst dann habe ich es erreicht. Der dritte Hauptpfad oder die dritte Erkenntnis.
Jhang Dakpa Thava.
Das ist die korrekte Weltsicht. Das ist die letzte der Erkenntnisse. Am Montag gehe ich wieder arbeiten und hin und wieder kommt es dann schon vor, dass man zu geheimen Notlügen greift, um zum Beispiel einen Auftrag zu bekommen. Wenn ich den Auftrag kriege, weil ich den Kunden angelogen habe, hat das einen direkten Zusammenhang? Wir glauben das, weil es zeitlich nacheinander passiert. Aber es hat keinen Zusammenhang. Wie wir später im Karma-Kurs ganz, ganz stark vertiefen, kann eine Ursache lügen und die Auswirkung, ich bekomme einen Auftrag, nicht zusammenhängen, weil sie nicht ähnlich sind. Ursache und Wirkung sind immer ähnlich zueinander. Wenn ich heute lüge, um einen Auftrag zu bekommen, dann wird in der Zukunft, werde ich angelogen oder niemand hört mir zu. Dass ich jetzt diesen Auftrag bekommen habe, ist davon abhängig, dass ich irgendwann in der Vergangenheit großzügig war oder andere entsprechend entlohnt habe, wenn sie Dinge für mich erledigt haben. Nur von Wassermelonenkerne können Wassermelonen entstehen und keine Orangen und keine Zwiebeln. Gutes macht Gutes und Schlechtes macht Schlechtes. Das ist mit die Kernaussage der korrekten Weltsicht. Ursache und Wirkung heißt auch, dass das immer zu 100% funktioniert. Wenn ich lüge und den Auftrag bekomme, heißt das nicht, dass wenn ich morgen den nächsten Kunden anlüge, ich den Auftrag auch wieder bekommen. Das ist keine hundertprozentige Korrelation, deswegen kann es nicht stimmen. Gutes kommt nur vom Guten und Schlechten kommt nur vom Schlechten. Genau diese Grundaussage der korrekten Weltsicht werden wir später zum einen mit Logik beweisen im Kurs 4 und auch mit den Schriften des Buddha, den Sutras. Das waren die drei Hauptpfade. Von denen würde ich euch auch bitten, dass ihr wirklich die tibetischen Ausdrücke, die wir jetzt auch zusammen wiederholt haben, die sind auch in den Class Notes enthalten, dass ihr die wirklich auch lernt und mit in die Hausaufgabe draufschreibt, falls da nach den drei Hauptpfaden gefragt wird. Als nächstes würde ich gerne noch ein bisschen über die Linie des Buches sprechen. Lamso Namsung. Die Linie ist im Buddhismus schon was sehr wichtig ist. Man will eigentlich immer wissen, wo kommt ein Buch her, über welche Personen wurde es weitergeführt. Ihr werdet auch, wenn ihr auf irgendeiner buddhistischen Webseite seid, immer eine Angabe zur Linie finden, weil es einfach wichtig ist. Es wird Wert drauf gelegt, zu wissen, wo das Wissen herkommt. Wir hatten schon gesagt, Lamso Namsu ist von Jetsun Kappa. Wir studieren einen Kommentar dazu, der von Pabongka Rinpoche ist. Pabongka Rinpoche ist 1878 geboren und 1941 gestorben. Er war einer der größten Lehrer seiner Zeit und hat eigentlich eine relativ interessante Geschichte, die werde ich da auch in der Lektüre dann noch ein wenig vertiefen. Er war eigentlich ein ziemlich schlechter Schüler. Er hat sein Geshe mit mehr oder minder grad so bestanden. Also wenn man sein Examen ablegt, gibt es dann auch unterschiedliche Stufen, so wie bei uns, wenn man einen Doktor macht mit Cum Laude und so weiter. Und er hat wirklich mehr oder minder sein Geshe-Examen gerade so mit Mühe und Not und die bestanden. Dann hat er sich auch aufgemacht, um zu unterrichten. Und war da sehr, sehr schnell sehr erfolgreich. Er hat auch, was zu dieser Zeit ganz, ganz ungewöhnlich war, Laien unterrichtet. Laien sind Leute wie du und ich, die nicht Mönche und nicht Nonne sind. Zu der Zeit wurde das Wissen wirklich nur im Kloster an Ordinierte weitergegeben. Und Laien wurden nicht unterrichtet in der Philosophie. Pabongka hat das als einer der wenigen getan und war damit sehr erfolgreich. Hat dadurch auch gelernt, die buddhistische Philosophie in eine Sprache umzusetzen, die wirklich für uns Laien verständlich ist. Also wie gesagt, er hat sich, nachdem er den Abschluss da gekriegt hat, auf den Weg gemacht und hat unterrichtet, hat Laien unterrichtet und nach kürzester Zeit hatte er wirklich Vorträge, wo 10.000 Menschen kamen. Und zu der Zeit um 1900 gab es noch keine Mikrofone. Also das muss man sich mal vorstellen, wie man mit seiner natürlichen Stimme 10.000 Menschen einen Vortrag halten kann. Also ich finde das unglaublich. Pabongka Rinpoche hat die 14 Verse von Jetsun Kappa kommentiert und seine beiden Schüler Trichang Rinpoche und Lobsang Dorje haben diese Vorträge aufgeschrieben und als ein Buch noch zu Lebzeiten von Pabongka Rinpoche veröffentlicht. Das Buch heißt Befreiung in unsere Hände. Es war ein sofortiger Erfolg. Es wurde noch zu seinen Lebzeiten in Holz gekauft, wie heißt das, geschnitzt, danke. Es wurde noch zu seinen Lebzeiten in Holz geschnitzt und gedruckt. Und das ist was ganz Außergewöhnliches, weil wirklich alle Bücher super überprüft und debattiert werden und dann wird irgendwann entschlossen, ja, das ist die reine Lehre, das ist es wert, gedruckt zu werden. Der Titel ist auch interessant, Befreiung in unseren Händen. Das tibetische Originaltitel heißt eigentlich so viel wie, okay, ich habe jetzt in dem Buch aufgeschrieben, wie man die Befreiung erlangt. Ich gebe es jetzt dir, mach was draus. Also es ist eigentlich schon ein sehr auffordernder Titel. Im Deutschen klingt es ein bisschen sehr sanft, aber da ist es so eher, mach was draus. Ich gebe es dir und jetzt ist es an dir, es umzusetzen. Trichang Rinpoche, der das aufgeschrieben hat, hat gelebt von 1901 bis 1981 und war auch der Tutor des jetzigen Dalai Lama, seiner Heiligkeit der Dalai Lama. Die englische Übersetzung hat Ken Rinpoche gemacht. Der hat auch die Einleitung dazu geschrieben, zur Befreiung in unseren Händen, also die zur englischen Version. Ken Rinpoche war ein direkter Schüler von Trichang Rinpoche und auch noch ein Schüler von Pabongka Rinpoche. Sein kompletter Name ist Geshe Lobsang Thachin, ist auch in den Classnotes alles drin, und hat gelebt von 1921 bis 2004. Kleiner Nebenausflug, er ist auch im Endeffekt Mitbegründer der ACI-Kurse, der Ken Rinpoche, der Lehrer von Geshe Michael Roach war. Die beiden haben zusammen die kompletten ACI-Kurse entworfen. Ken Rinpoche war lange ein paar Jahre der Abt vom Kloster in Seramei. Und hat einer der höchsten Geshe-Titel erreicht, den es zu erreichen gibt, den nur zwei von 20.000 Studenten erreichen. Er ist dann eben nach Amerika gekommen und hat so im Endeffekt sein Wissen an uns Westerner weitergegeben. Eine kleine Ergänzung noch zu Pabongka Rinpoche. Früher war es eigentlich üblich, dass man Tantra nur studieren durfte, wenn er sein Geshe-Studium abgelegt hat. Und auch dann bekommt man praktisch einen geheimen Namen. Und der tantrische Name von Pabongka Rinpoche ist Deshen Ningpo. Das ist die größte Wonne, die Essenz der größten Wonne. Um die Historie der 14 Verse noch komplett zu machen, gibt es jetzt noch zwei weitere tibetische Namen. Und zwar wurde dieses Gedicht der 14 Verse von Chetsong Kapa nicht als Buch oder als Vortrag konzipiert, sondern er hat es als Brief an Yangtsan Drakpa geschrieben. Es war auch ein Schüler von ihm, kein so bekannter wie die anderen genannten. Aber er hat von Chetsong Kapa einen großen Auftrag gekriegt. Er sollte nach Osttibet reisen und dort 108 Klöster gründen, was er auch geschafft hat vor seinem Tod. Und er hatte, nachdem er weg von seinem Lehrer musste, hatte er sehr Heimweh nach ihm und hat ihm viele Briefe geschrieben. Und Chetsong Kapa hat ihn dann immer wieder zurückgeschrieben. Da entstand wirklich ein sehr reger Briefwechsel. Und eben das Lamso Namsung ist Teil eines Briefes von Chetsong Kapa an Yangtsa Drakpa. Die Diese 14 Verse sind die Essenz buddhistischer Philosophie. Mit diesen 14 Versen kann man die Buddhaschaft erlangen. Man kann sie nicht erlangen, wenn ich das Herzsutra lese und nicht, wenn ich den Diamantschneider lese und nicht, wenn ich Abhidharma lese. Ich brauche diese Kombination aus all diesen philosophischen Ideen und Schulen. Nur dann, wie sie jetzt Shetsong Kappa geordnet hat in diese 14 Schritte, nur dann kann ich die Buddhaschaft erreichen. Und natürlich hatte Nagpan Trakpa noch einen weiteren Namen. Wir haben ja gelernt, es hat nicht jeder nur einen Namen. Nagpan Trakpas Mönchsname war Tsakho Mumbo. Das ist so übersetzt ähnlich wie der Mönch aus der Königslinie der Tsakhos. Okay. Das war schon fast das Ende der ersten Klasse. Wenn ihr jetzt mal kurz zu den Hausaufgaben in euren Unterlagen blättert, gibt es am Ende eine Auswendiglernhausaufgabe. Auch das ist gute Praxis des buddhistischen Lernens, dass man hin und wieder ein paar Dinge auswendig lernt. Wie Geshe-la so schön sagt, und ich finde es eigentlich, ich habe es einfach selber auch erfahren, es ist wirklich so, in dem Moment, wo ich in der Schlange stehe und einfach Zeit habe, kann ich mir im Endeffekt diese Dinge, die ich auswendig kann, einfach selber vorsagen und mich dran erfreuen. Oder ich tue irgendwas und dann kommt so ein Satz aus irgendeinem auswendig gelernten Teil dazu, was einfach zur Situation passt und was mich an meine Praxis erinnert. Hier jetzt zum Auswendiglernen. Bis zum nächsten Mal werde der Vers Zuflucht und der Wunsch. Das ist eines der drei Gebete, die wir normalerweise am Ende und am Anfang und am Ende einer Klasse beten. Womit wir dann auch das nächste Mal anfangen. Wenn das mal schnell aufblättert, das ist auf der Seite 8. Das ist die Zuflucht. Und ich würde euch bitten, es mindestens in Deutsch zu lernen. Wenn ihr möchtet, gerne auch in Tibetisch. Zur Meditationshausaufgabe. Dort steht 15 Minuten pro Tag, 10 Atemzüge und anschließend eine analytische Meditation zum Thema Entsagung. Also, sucht euch einfach einen ruhigen Platz, setzt euch bequem hin, auf den Stuhl, auf den Boden mit Kissen, mit aufrechter Wirbelsäule. Die 10 Atemzüge heißen auch die perfekten 10 und man atmet durch die Nase aus und ein. Normalerweise sind wir gewohnt, genau andersrum zu zählen, nämlich bei der Einatmung anzufangen und bei der Ausatmung. Und dann wieder bei der Einatmung den nächsten Atemzug zu zählen. Wir praktizieren es genau andersrum. Wir fangen das Zählen mit der Ausatmung an, atmen ein, zweites Mal ausatmen wäre dann der zweite Atemzug. Achtet darauf, dass er nur durch die Nase atmet. Und dann versucht er wirklich einfach diese 10 Atemzüge zu zählen. Das ist eine Vorbereitung auf die Meditation. Damit soll euer Geist in sozusagen neutralen Zustand versetzt werden. Damit er nicht mehr an die Arbeit denkt oder an das Essen oder an diejenigen, die euch heute blöd von der Seite angesprochen habt. Wenn er jetzt beim Zählen die Zahl verliert, weil eben euer Geist abschweift. Denkt euch nichts, das passiert spätestens beim dritten oder beim fünften Atemzug. Fangt einfach wieder von vorne an. Fangt das Zählen von vorne an. Versucht euch nicht selber in die Tasche zu lügen. Moment, jetzt muss ich da jemand dazu holen. Wir haben jemand verloren. Sie ist nur online. Ja. Versucht euch wirklich nicht selber in die Tasche zu lügen. Wenn ihr wirklich das Zählen verliert, weil euer Geist abgeschweift ist, sagt es okay, Geist ist abgeschweift, alles gut, komm bitte zurück zum Atmen und fangt neu das Zählen an. Das ist die Vorbereitung. Und dann steht eben da eine analytische Meditation zum Thema Entsagung. Entsagung haben wir behandelt heute. Ihr habt eine Idee davon. Und analytische Meditation heißt, ihr betrachtet dieses Thema aus allen Blickwinkeln. Was bedeutet für euch Entsagung? Was bedeutet für euch, ich will raus aus diesem Leiden? Das ist die Grundlage dafür und die einzige Motivation, diesen Kurs und alle weiteren zu machen. Wenn ihr den nicht habt, dann werdet ihr irgendwann aufgeben. Das ist die Grundmotivation, Buddhismus zu studieren. Du musst all dieses Leiden in deinem Leben satt haben. Es gibt in den Classnotes am Ende noch vier große Leiden. Lest euch die vorher vielleicht mal durch als Ideen für diese Meditation. Aber denkt primär über euer eigenes Leiden nach. Was ist das Leiden in eurem Leben? Warum wollt ihr raus? Und denkt auch drüber nach, ob die schönen Dinge in eurem Leben euch irgendwann mal Leiden bereiten. Wir sind fast fertig, bis auf eine Frage, die in den Hausaufgaben drankommt und die wir noch nicht besprochen haben. Was sind die Probleme des Gefäßes, heißt die Frage. Und zwar bezieht sich das Gefäß hier auf den Schüler oder Studenten, der die buddhistische Philosophie studiert. Und es gibt drei unterschiedliche Probleme, die man haben kann, wenn man studiert. Das erste ist, einen geschlossenen Deckel zu haben. Das heißt, ich höre eigentlich den Lehrern überhaupt nicht zu. Ich sitze zwar im Vortrag, aber mein Geist ist irgendwo anders. Ich schenke ihm keine Aufmerksamkeit. Das zweite ist ein schmutziges Gefäß sein. Ich höre den Lehren aus dem falschen Grund zu. Ich habe nicht die richtige Motivation. Die Motivation haben wir jetzt gerade bei der Meditationshausaufgabe besprochen. Ist meine Motivation wirklich, ich will raus mehr? Oder ist meine Motivation, ich will alle fünf großen Bücher des Buddhismus auswendig können und damit brillieren und glänzen? Das dritte Problem ist, ein undichtes Gefäß zu sein. Das heißt, die Lehren nicht zu behalten. Von der praktischen Seite her würde ich jetzt hier sagen, ich gehe zwar in die Klasse, aber ich wiederhole meine Notizen nicht, ich mache meine Hausaufgaben nicht, ich lerne nicht für meine Quizzes. Ihr müsst auch einfach damit rechnen, außerhalb der Klasse Zeit mit dem Stoff zu verbringen. Nur dann werdet ihr den Stoff behalten. Das war auch die Grundidee von Geschela, wie er diese Kurse designt hat, dass er gesagt hat, ich vergebe Hausaufgaben und ich kenne das von mir selber. Nur wenn ich die Hausaufgaben zu den Kursen mache, weiß ich hinterher, also nicht nur für 2 Tage oder 2 Stunden, sondern wirklich langfristig, die Inhalte. Ich kann am Tag X Zitate rausziehen. Und nur dann seid ihr auch in der Lage, die Inhalte irgendwann mal selber weitergeben zu können. Gut. Das war's von mir. Habt ihr noch Fragen? Anscheinend habt ihr keine Fragen. Dann habe ich am Anfang was vergessen zu sagen, nämlich die Klassen werden von Holger und mir abwechselnd gemacht. Ich werde jetzt die ersten 3 Klassen machen, dann wird Holger 3 Klassen machen und dann haben wir es, glaube ich, jede Klasse irgendwie abwechselnd. Okay, gut, dann sage ich Tschüss und bis in 2 Wochen. Viel Spaß bei den Hausaufgaben. Ciao.